Letztes Jahr wanderte der Gründer der Rapunzel Naturkost AG für eine gentechnikfreie Welt von Lübeck bis Lindau. Im Anthroposophischen Zentrum berichtet Josef Wilhelm von seiner Aktion Genfrei Gen. Herr Wilhelm, wo waren Ihre Gene beim Gehen?
Voll im Hier und Jetzt natürlich, ja, weil wenn man geht, dann sollte man voll präsent sein, weil Laufen braucht ja volle Energie natürlich, vor allem wenn man so weit läuft, ja. Und auch für mich war das Laufen über 1200 Kilometer wieder eine echte Herausforderung. Da muss auch ich erst wieder reinkommen, auch wenn ich einigermaßen viel laufe.
Und kurz zum Hintergrund dieser ganzen Aktion. Was hat Sie bewogen, diesen Marsch zu machen? War das so eine Forrest Gump-Nummer?
Nee, also die Idee zu diesem Marsch, ja, ist entstanden aus meiner Lauffreude, die ich mal auf dem Jakobsweg entdeckt habe. Da hatte ich vor 6 Jahren meine erste Auszeit gemacht und die habe ich damals gestartet mit dem Jakobsweg von den Pyrenäen bis nach Finisterre über 1000 Kilometer. Und damals hatte ich mir vorgenommen, ich möchte so ein Projekt, so eine Auszeit gerne alle 5-6 Jahre in meinem restlichen Arbeitsleben machen, weil es mir so viel gegeben hat. Dann war ich dort angekommen, um wieder zu starten und dann hatte ich ganz stark das Gefühl, ich sollte eigentlich für eine sinnvolle Sache mich in Bewegung setzen. Ja? Und dann hat sich dieser Inhalt Agro-Gentechnik, Gentechnik geradezu aufgedrängt, weil ich in meiner Arbeit in der Firma Rapunzel und auf meinem Hof, ja, ich bin ja auch noch Kleinbauer, nebenzu 20 Hektar mit Mutterkuhhaltung, ja, dort bin ich sehr stark mit diesem Thema konfrontiert und mir ist die letzten Jahre bewusst geworden, dass es höchste Zeit ist, dass wir uns in Bewegung setzen, um jetzt der ganzen Entwicklung noch eine andere Richtung zu geben.
Warum ist das so wichtig? Ich meine, wir hören ja immer und lesen immer, dass wir eigentlich eine wiederum wie damals die grüne Revolution brauchen, damit wir die ganzen Menschen ernähren können auf diesem Planeten. Also brauchen wir doch diese Gentechnik.
Genau, das Ganze wird ja nicht ohne Absicht grüne Gentechnik genannt, weil grün klingt ja erstmal harmlos. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass die Agro-Gentechnik und alles, was damit zusammenhängt, kommen wir gleich noch drauf, für alle Wesen auf diesem Planeten, für die Pflanzen, für die Tiere und für die Menschen eine existenzielle Bedrohung darstellt. Weil bei der Gentechnik die Artgrenzen überschritten werden, die uns ja die natürliche Evolution gegeben hat. Sonst wäre eine Brennnessel keine Brennnessel und ein Apfel kein Apfel, eine Kuh keine Kuh und ein Mensch kein Mensch. Ja. Das wird sich alles formlos durchmischen, ja. Und in der Natur, in der natürlichen Evolution haben sich solche neue Arten ja nur über sehr, sehr lange Zeiträume gebildet, über Jahrhunderttausende, über Jahrmillionen. Und jetzt kommt der Mensch mit seinem kurzen Intellekt daher und möchte an der Natur rumschrauben, ja. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, aus Gewinnstreben heraus. Ja. Und da drin steckt das große Risiko, weil da werden doch sehr viele Dinge übersehen.
Jetzt darf man das sicherlich als eine Kritik auch an diesem global agierenden Agrobusiness begreifen, was ich in kapitalistischer Manier, sage ich mal, sozusagen der Dinge hermacht. Nun sind Sie auch Unternehmer mit einer AG und gibt es da sozusagen eine sanftere Variante und wie geht die?
Also ich als Bio-Unternehmer, ja, wir arbeiten in der Rechtsform einer AG, ja. Wir haben auch 500-600 Aktionäre, aber im Verhältnis zu anderen AGs sind wir natürlich eine sehr bescheidene AG, ja. Immerhin sind wir 300 Mitarbeiter, aber bei uns geht es natürlich um Bio und um organisches Wachstum. Ja, von daher ist für uns eine ganz wichtige Voraussetzung, dass die Landwirtschaft auch hier in Deutschland und in anderen Ländern gentechnikfrei bleibt, weil sonst die Biobranche ihre Differenzierungsmöglichkeit zur konventionellen Landwirtschaft verlieren würde. Und dann wird ja immer gesagt, ja, also wenn wir jetzt nicht massiv auf gentechnisch veränderten Anbau gehen, dann können wir die Menschheit nicht mehr ernähren. Ja. Solche Dinge werden ja da erzählt, ja, und von den Lobbyisten der Gentechnik in Umlauf gebracht. Ja. Das sind sehr viele Scheinargumente, also die einer näheren Prüfung nicht standhalten, wenn man sie mal genauer anschaut.
Was waren jetzt die, Sie haben vorhin Bezug genommen zu Ihrem Pilgerweg, den Sie gegangen sind. Also was haben Sie, was hat das für Sie bedeutet, jetzt diese Tour zu machen über diese 1200 Kilometer? Und was haben Sie dabei erreicht für sich und für das, für diese Aktion?
Ja, die Idee war ja dahinter mit dem Laufen. Laufen ist eine friedliche Ausdrucksform, ja, also Menschen in Bewegung zu setzen, selbst Eigenverantwortung zu übernehmen, Zivilcourage zu entfalten, weil ich sage immer, Deutschland ist so ein eingeschlafenes Land, ja, und da ist es doch sehr wichtig, ja, dass da ganz schnell was in Bewegung kommt, und das kann man natürlich sehr gut kommunizieren über das Laufen. Und die Idee war auch, dass natürlich, wenn sich da jetzt viele tausende Menschen in Bewegung setzen, es waren insgesamt 4000 Leute dabei auf dem Weg, ja, über die 44 Tagesetappen, ja, dass natürlich so eine Geschichte auch von den Medien wahrgenommen wird, ja, und dass darüber geschrieben wird. Und das ist tatsächlich auch der Fall gewesen. Und es gab dann doch sehr viele Gelegenheiten, auf diesem Marsch in Interviews, ja, in Zeitungsartikeln, ja, über die Inhalte und ja, die Hintergründe der Gentechnik und die Absichten der Genlobby zu berichten, weil dahinter steht ja ganz massiv die Monopolisierung, ja, also aller Saaten auf dieser Erde, ja, das läuft ja schon sehr massiv, ja, und gleichzeitig damit einher geht dann auch noch die Monopolisierung der ganzen Agrochemie, weil die Genindustrie arbeitet ja darauf hin, die Pflanzen so umzubauen, dass sie nur noch bestimmte Spritzmittel vertragen, ja, die also genau von denselben Konzernen, Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, Novartis, Syngenta, also in Verkehr gebracht werden. Und daraus entsteht eine gigantische Abhängigkeit für die Bauern auf der ganzen Welt, kann man sagen.
Sie haben gerade gesprochen davon, dass wir ein schlafendes Land sind. Ich habe in einer Pressemeldung gelesen, dass Sie erstaunt über die Haltung der Menschen in den Städten gewesen seien während dieser Wanderung. Was hat Sie da erstaunt?
Also ich war doch erstaunt darüber, dass das Bewusstsein über die Folgen der Gentechnik schlichtweg nur rudimentär vorhanden ist, also weil da so viele Fehlinformationen in den Umlauf gebracht worden sind. Und ich hoffe doch, dass wir mit diesem Marsch für eine konkrete, echte Information sorgen konnten, die jetzt auch über die Medien natürlich auch umläuft. Und ich denke, das gibt den Menschen eine Möglichkeit, sich andersweitig neutraler zu informieren.
Wie viele, Sie haben von 4000 Leuten gesprochen, die sich angeschlossen haben, diesem Marsch. Was waren das für Menschen?
Also es waren war ein sehr breites Spektrum an Wandererinnen und Wanderern dabei. Ja. Also es waren sehr viele Landwirte auch dabei, die natürlich direkt von diesem Thema betroffen sind. Erstaunlicherweise nicht nur Biolandwirte, sondern auch konventionelle Landwirte, was mich sehr erstaunt hat, weil wenn man die landwirtschaftlichen Fachblätter anguckt, dann könnte man meinen, die konventionelle Landwirtschaft in Deutschland sei seien überwiegend Befürworter der Agrogentechnik. Das ist überhaupt nicht so. Dann waren natürlich sehr viele Verbraucherinnen dabei. Ja. Dann waren verarbeitende Berufe dabei, viele Bäcker, Metzger. Ja. Also natürlich sehr viele Menschen aus dem Lebensmittelgewerbe, weil ja die ganz konkret mit den Auswirkungen und den Folgen der Gentechnik und Lebensmittel, die aus gentechnisch veränderten Produkten hergestellt worden sind, konfrontiert sind im täglichen Tun. Ja. Also das war für mich natürlich überhaupt die spannendste Erfahrung, mit so vielen Menschen täglich zusammen zu sein. Ja. Das war die größere Herausforderung wie das Laufen selbst, ja, muss ich eingestehen. Ja.
Laut Umfragen lehnen 75% der Bevölkerung gentechnisch veränderte Lebensmittel ab. Wenn man jetzt auf Ihre Erfahrungen zurückblickt, das spiegeln Sie ja auch wieder, was müsste man tun, um das in tatsächliche Politik und in tatsächliches Handeln umzusetzen?
Angeblich sind es ja 83% der Deutschen, die Gentechnik ablehnen, ja, aber ich sage immer, da handelt es sich um eine schlafende Mehrheit, ja, und es kommt im Moment darauf an, also dieser schlafenden Mehrheit eine Stimme zu verleihen, die so laut und kräftig wird, dass es ein richtiger Chor wird, damit wir unüberhörbar werden, ja. Ich denke, dann können wir was bewegen. Das ist das Allerwichtigste, sich schnell in Bewegung zu setzen, weil im Moment haben wir den Luxus noch in Deutschland, dass es sich bei uns nur in Anführungszeichen um Versuchsflächen handelt. In Deutschland gibt es ja bis heute keinen kommerziellen Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen. Auf der anderen Seite ist die große Gefahr, dass über Importe, es werden ja nach Deutschland rund 5 Millionen Tonnen Soja und Mais als Futtermittel importiert, ja, wovon der allergrößte Teil aus USA, Brasilien, Argentinien kommt. Ja, und dort herrscht bei diesen beiden Leitprodukten, ja, Soja und Mais, schon 60% gentechnisch veränderter Anbau vor, ja. Und da muss man sehr aufpassen, weil leider Gottes auch die Novellierung des Gentechnikgesetzes keine Kennzeichnungspflicht für tierische Produkte gebracht hat, ja. Wir hatten ja im Februar jetzt die Novellierung des Gentechnikgesetzes. Da gab es ein paar positive, ein paar negative Entscheidungen, also für die Gentechnikgegner, ja. Wenn man da mal genau hinguckt, also jetzt wurden ja die Abstände, die Sicherheitsabstände, die sogenannten, also von Gentechnikfeldern zu konventionellen auf 150 Meter und zu Bioflächen auf 300 Meter erhöht. Ja, das sind natürlich Lächerlichkeiten, weil jeder Mensch weiß, dass sich Bienen, Insekten, Vögel und der Wind nicht an die Leine binden lassen. Und es gibt ja den Nachweis, dass zum Beispiel Rapspollen sich innerhalb eines Jahres bis zu 20 Kilometer ausbreiten kann. Ja? Also das sind natürlich 300 Meter eine Lächerlichkeit. Ja? Auf der anderen positiven Punkt, also der Novellierung des neuen Gesetzes, der Neufassung, ist zum Beispiel die Kennzeichnungs also Möglichkeit neuerdings für Gentechnikfreiheit. Es war ja bisher verboten, Gentechnikfreiheit auszuloben auf Lebensmitteln. Ja. Das ist jetzt mit dem neuen Gesetz geändert worden und wir können nun draufschreiben, gentechnikfrei, wenn der Nachweis erbracht werden kann. Natürlich, der Inverkehrbringer ist natürlich verantwortlich für den Nachweis der Gentechnikfreiheit. Ja. Also so ist da einiges im Gange und ich denke, wir sind alle gefordert, achtsam zu sein, wach zu sein und beim Kauf von Lebensmitteln darauf zu achten, dass man möglichst gentechnikfreie Produkte kaufen, weil ich sage immer, es ist ganz einfach, wenn sie nicht gekauft werden, werden sie auf die Dauer nicht produziert werden. Ja.
Stichwort kaufen, fairer Handel ist für Sie ein großes Thema und auch positive Globalisierung, wie ich gelesen habe. Was verbinden Sie damit?
Ja, die Idee, haben wir jetzt neuerdings das Projekt eines OVA, eines One World Awards, also wir verleihen einen Preis für besondere Bemühungen um die positiven Aspekte der Globalisierung, den wir nun verleihen werden. Dabei geht es darum, dass wir erkannt haben, dass wir ja schon bereits in einer globalen Welt leben und damit überwiegend auch gut leben. Es geht vielmehr darum, negative Auswüchse, die es tatsächlich ja leider Gottes gibt, zu verhindern und in eine andere Richtung zu bringen. Und wir möchten mit diesem Preis Menschen belohnen, die sich für die positiven Seiten einsetzen, weil wir alle erleben ja, wenn man in ein Flugzeug steigt, in Urlaub fliegt, da sitzen 35 Nationen drin, vielleicht in einem Flugzeug, ja, und wir kaufen alle ständig Produkte aus der ganzen Welt und Deutschland selbst ist Exportweltmeister, ja, was wir nicht sein könnten, wenn wir nicht exportieren könnten. Also wir können uns ja nicht nur eine Seite der Globalisierung raussuchen, sondern wir haben eher die Verantwortung, so mit umzugehen, dass gerechte Zustände über diesen weltweiten Handel entstehen. Und aus diesem Grund haben wir auch noch ein Hand-in-Hand-Projekt. Ja. Über dieses Hand-in-Hand-Projekt, da führen wir einen bestimmten Prozentsatz aus dem Verkaufserlös ab und führen den zurück in soziale Projekte in den Ursprungsländern.
Wer kommt in den Genuss eines solchen One World Awards? Beispiel?
Ja, da können Vorschläge eingereicht werden. Heuer war es jetzt zum ersten Mal. Da war der Andrang noch nicht so groß, weil die Vorlaufzeit etwas knapp war. Das sind zum Beispiel Projekte in Indien, das sind Projekte in Afrika. Da ist zum Beispiel eine Nonne, die in Tansania arbeitet und sich für, die hat eine Schule gegründet für AIDS-Waisenkinder, ja, und die sich da natürlich mit ganz massiven Widerständen der afrikanischen Männerwirtschaft auseinandersetzen muss. Also solche Menschen muss man unterstützen, ja, die sich dafür einsetzen, ja, weil alles hat ja miteinander zu tun.
Okay, dann soweit erstmal. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch, ja.